Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
So, meinen Namen habe ich heute schon öfter gehört hier vorne. Ich bin Christoph und der Pastor der City Church und ich habe heute die zweite Home Story mit dabei, die ich euch erzähle. Wer letzten Sonntag da war, der weiß, es geht in diesen Geschichten immer um Häuser, um Zuhauses, in denen diese Geschichten spielen. Stories, bei denen Gott, genauer gesagt Jesus, Menschen zu Hause begegnet. Und sie sollen uns inspirieren, so ähnliche Geschichten zu erleben, zumal wir im nächsten halben Jahr Kirche relativ oft im Haus, in unseren Häusern oder deren anderer Leute Häuser erleben werden. So, letztes Mal war es eine Geschichte der Veränderung. Herr Z, Zachäus, stand im Mittelpunkt. Heute ist es eine Geschichte verlorenen und wiedergefundenen Glaubens. Wie letztes Mal sage ich am Anfang die drei Zutaten, die wir für diese Story brauchen. Die erste Zutat ist natürlich wieder ein Haus. Dieses Haus ist wesentlich kleiner und schlichter als das Haus vom letzten Sonntag, wenn ihr das Bild noch vor Augen habt, weiße Villa mit Pool. Diesmal ist es ein Einfamilienhaus. 130 Quadratmeter würde ich ihm etwa geben, 60er Jahre gebaut. So typisch, unten ein Flur, zwei Zimmer, Küche, kleines Treppenhaus, oben ein Flur, drei Zimmer und ein Bad. Klein, aber nicht irgendwie ärmlich. Einfach so normal, Laminatfußboden, Ikea-Möbel. Nachträglich so ein Kaminofen eingebaut, so aus Metall. Also wenn ihr sowas habt, dann denkt ihr jetzt, ich meine euer Haus, nein. Aber so kleinbürgerlich nett irgendwie einfach. Das Haus steht auf dem Land, nicht tiefstes Nirgendwo, sondern eher ein Dorf, so 10 Minuten, Viertelstunde von einer ziemlich großen Stadt entfernt. So, das ist das Haus. Die zweite Zutat zu dieser Geschichte ist die Hauptperson, Herr K. Herr K., so hat ihn Rembrandt übrigens gemalt, heißt Kleopas. Das an sich ist hart. Hätte er gewusst, dass er heute einen Namenstag hat, dass ihm einer gewidmet ist, dann hätte er seinen Namen vielleicht mit mehr Stolz getragen. Aber die Bauernregel dieses Namen, die zu diesem Namenstag gehört, die wiederum ist ungefähr so deprimierend, wie sein Name so klingt. Die heißt nämlich, nebels an St. Kleopas wird der ganze Winter nass. Das ist ja jetzt der Fall. Also habe ich geschaut, wann war dieser Namenstag und was hatten wir da für Wetter? St. Kleopas war am 25.09., das war ein Sonntag. Da gab es nur etwas Frühnebel, sonst strahlender Sonnenschein. Das war dieser Spätherbst, wenn ihr euch erinnert. Spätsommer. Also entweder dieser Winter ändert sich noch oder Bauernregel sind für die Tonne, was ich heimlich irgendwie schon immer geglaubt habe. Okay, also wer ist Kleopas? Wer war er? Sicher ist, er war einer der Leute, die sich zu Jesus hielten, als dieser durch Palästina zog. Er gehörte nicht zum engeren Jüngerkreis dieser 12, sondern eher zum größeren Kreis der Unterstützer. Und jetzt gibt es ein paar Mutmaßungen. In Johannes 19 wird eine Maria erwähnt, es gibt mehrere, aber diese hier heißt auch Maria, steht auch mit anderen Marias unterm Kreuz. Und dort wird gesagt, in Johannes 19, sie sei die Frau des Kleopas. Das ist jetzt der gleiche, Kleopas, Kleopas. Und ein Kirchenvater, der auch einen schönen Namen hat, nämlich Hegesipp, behauptet um 180 nach Christus, dieser Kleopas sei der Bruder des Josef, also des Stiefvaters Jesu gewesen. Und der Sohn des Kleopas, Simeon, sei später Bischof der Gemeinde in Jerusalem geworden, Nachfolger des berühmten Jakobus. Der war der erste Bischof, Gemeindeleiter, und dann kam dieser Simeon. So, das muss alles nicht stimmen, kann aber. Vielleicht mutet dieses, die sind ja alle miteinander verwandt, Ding so ein bisschen merkwürdig an. Vielleicht findet man das gerade stimmig. Ne? Also Simeon, der Sohn von Kleopas, wäre dann ein Cousin von Jakobus gewesen. Denn der war der Bruder von Jesus. Kommt ihr überhaupt noch mit? Also was ihr euch merken müsst ist, Kleopas, vielleicht der gleiche wie Kleopas, er und seine Frau, Anhänger des im weiteren Jüngerkreis, Anhänger Jesu im weiteren Jüngerkreis, das ist wichtig. Vielleicht mit Jesus verwandt, vielleicht war sein Sohn später ein Kirchenmann. So. Also wir haben das Haus, wir haben diesen Kleopas, den Bewohner des Hauses, und jetzt brauchen wir noch die dritte Zutat, und das ist eine Enttäuschung. Dieser Mann hat gerade eine Enttäuschung hinter sich, und zwar nicht eine von der Art, die du mit einmal irgendwie ausheulen oder, was vielleicht mehr die Männer dann machen, einmal ein Frustbier trinken, dann ist es weg oder drüber, dann bist du drüber weg, sondern eher eine von diesen Enttäuschungen, die dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Er ist verlassen worden gerade, jemand ist überraschend gestorben und sein Glaube hat sich als Trugschluss erwiesen. Bisschen viel auf einmal, aber das ist seine Enttäuschung. Ich lese euch jetzt diese Home Story vor. Sie steht in Lukas 24. Man muss wissen, es ist gerade Ostersonntag, also vor 2 Tagen ist Jesus hingerichtet worden. Am selben Tag gingen 2, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ihn ganz traurig an. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu all dem ist heute schon der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu, gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als sie dann mit ihm zu Tisch saßen, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg und nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit den übrigen versammelt und sie riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Er hat sich Simon gezeigt. Also die anderen rufen das denen hier zu, ne? Und da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Längere Geschichte. 1. Punkt, wieder die 3 Zutaten. Wir fangen an mit dem Leben des Herrn K. Kleopas. Eigentlich sind es ja 2 Männer, ne? Aber leider kennen wir nur Kleopas mit Namen, der andere ein Unbekannter. So, Eusebius, auch so ein Kirchenvater wie dieser Hegesipp, weiß von einer Überlieferung, nach denen der zweite Mann sein Sohn gewesen soll, Simeon. Möglich, dass das Vater und Sohn sind. Vielleicht ist aber der andere auch ein völlig anderer und vielleicht ist auch Kleopas nicht der Vater dessen, der später da Bischof geworden ist. Vielleicht sind es einfach 2 Leute aus demselben Dorf. So. Auf jeden Fall, für mich sind das 2 Leute, wie es einige in der Bibel gibt, nämlich sie tauchen so an einem Punkt der Geschichte auf. Für ein paar Augenblicke sind sie Hauptfiguren einer Geschichte, die uns bis heute berührt. Und dann verschwinden sie wieder. Weil alle anderen Figuren und Ereignisse wichtiger sind. Aber für einen Moment geht es um sie. Die beiden, für mich sind das so typische Normalos. Und damit vielleicht Leute, mit denen wir uns ganz gut identifizieren können. Die beiden sind oder waren praktisch die ganze Zeit am Rand großer Ereignisse. Ne? Sie waren dabei bei dieser verrückten Sache, als der Sohn Gottes über die Erde läuft. nie so nah dran, dass man ihre Rolle für erwähnenswert gehalten hätte, aber auch nicht einfach nur aus der Ferne, so Statisten. Sie waren vorne dabei, aber nicht ganz vorne. Normale Leute eben irgendwie. Sie wurden nie zu den großen Heroes, von denen man 2000 Jahre später noch irgendwie, die 2000 Jahre später noch in aller Munde sind. Ihr hättet vorher wahrscheinlich nicht gewusst, wer Kleopas ist. Petrus hättet ihr gekannt. Ja? Über den macht man heute noch manchmal auch Witze, so, ne, die mit Himmel und Wetter zu tun haben, aber man spricht über ihn. Ja? Über diese hier nicht. So. Nur ein kleiner popeliger Namenstag hat Kleopas bekommen, aber immerhin. Ich finde, das sind normale Leute, aber sie nehmen Leute, die das Leben sehr ernst nehmen und ihre Fragen über Gott sehr ernst nehmen und die damals wichtige, echte, treue Unterstützer dieses Jesus waren. So gut sie eben konnten, haben sie ihn unterstützt. Wenn nicht in der ersten, dann halt in der zweiten Reihe. Für mich sind das Leute, wie viele hier sitzen, glaube ich. Du gehst zur Kirche vielleicht schon lange, vielleicht auch erst seit einiger Zeit wieder. Aber es wird jetzt nicht auf jeden von euch zutreffen, ne? Aber ich glaube auf einige. Es ist dir wichtig, das ist dir wichtig. Der Glaube an Gott bedeutet dir was, Jesus bedeutet dir was. Du versuchst so zu leben, wie du glaubst, dass es richtig ist. Du lässt dich das was kosten, du lässt dich dein Glauben was kosten. Du hilfst mit, wo du kannst, du gibst deinen Beitrag. Du glaubst, so gut du kannst. Manchmal musst du auch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und dich aufraffen, weil so die total umwerfenden Erfahrungen machst du jetzt nicht irgendwie. Wenn dich einer fragen würde, hey, was hast du mit Gott erlebt letzten Monat? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, wow, das ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, was ich da erzählen kann. Ich tue so, was ich kann. Gott ist bei mir. Ich könnte ohne ihn auch nicht leben. Aber frag mal den da in der ersten Reihe. Petrus, krasser Typ. So. Kleopas und sein Kumpel, vielleicht sein Sohn, das sind so Leute, die waren mit vollem Herzen dabei, aber sie waren nicht unbedingt im Zentrum des Geschehens. Die wichtigeren Leute, das sind andere. Die, die nächtelang mit Jesus reden, die Wunder aus der ersten Reihe mitbekommen, die Stürme mit ihm durchstehen, ne? Da waren sie nicht bei. Ich habe das so genannt, Glauben aus der zweiten Reihe. Nicht aus der zehnten, aber so aus der zweiten. Glauben aus der zweiten Reihe. Und wenn dann sowas passiert, wie an Karfreitag, dass alles auseinanderbricht, dann gehen so Leute wie Kleopas eben nach Hause. Was auch sonst. Sie sind nicht so wichtig, dass sie im inneren Kern jetzt irgendwie Krisensitzungen machen und sich da in einem Obergemach in Jerusalem versammeln oder verkrümeln. So, da gehören sie nicht hin. Wenn das Projekt scheitert, dann gehen so Leute wie sie nach Hause. Vor die Presse müssen jetzt andere treten, ne? Das sind nicht sie. Verloren haben sie genauso viel. Aber mehr als nach Hause gehen bleibt ihnen irgendwie nicht. Vielleicht bist du einer in der zweiten Reihe, nicht in der zehnten, in der zweiten Reihe. Und dein Glaube bedeutet dir sehr viel. Vielleicht bist du auch einer, der mal so einer war. So einer, der mit vollem Herzen aus der zweiten Reihe geglaubt hat. Aber dann kam die Enttäuschung. Und das ist das, was der zweite Punkt hier ist, was die beiden erleben, die bittere Enttäuschung. Jetzt muss ich nicht lange beschreiben, was die beiden denn so enttäuscht hat. Vor zwei Tagen, Kleopas sagt ja, heute ist der dritte Tag, so hat man gezählt. Das Ereignis ist am ersten Tag, dann der zweite und heute ist jetzt der dritte Tag. Aber letztlich 48 Stunden her, Jesus ist hingerichtet worden. Sie waren in der Nähe bis zum Schluss. Wenn da wirklich seine Frau am Kreuz stand, dann war Kleopas ziemlich nah dran. Und ich stelle mir vor, zwei Tage haben sie ja gar nicht gewusst, was machen wir jetzt? Was ist da jetzt gerade passiert? Und nach zwei Tagen realisieren sie, hey, es ist Zeit nach Hause zu gehen. Was sie erlebt haben, die Enttäuschung, die ist, um es krass zu sagen, die, an diesem Wochenende ist Gott gestorben. Für sie jedenfalls ist Gott gestorben. Sie tragen in diesen Tagen ihren Glauben zu Grabe. Und der für mich stärkste Satz, den Kleopas da sagt, ist, wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter. Wir hatten doch so gehofft. So, Enttäuschungen tun immer weh, aber manche von ihnen sind recht heilsam. Also man wurde getäuscht bisher und jetzt ist man enttäuscht, also man sieht die Wahrheit und das tut weh, aber es ist besser, als mit der Illusion weiterzuleben. Also man ist enttäuscht. Enttäuschung ist nicht immer nur schlecht. Schlimm ist, wenn du von dem enttäuscht bist, auf den du all deine Hoffnung gesetzt hast, wo du dein Leben drauf gebaut hast, dann reißt es dir den Füßen unter den Boden weg. Und jetzt verlassen wir die Story kurz. Ich hoffe, ihr macht diesen Schritt in eine andere Geschichte mit mir und kommt nachher wieder mit mir zu dieser hier zurück. Ich habe am Freitagabend einen Film gesehen, Tree of Life. Spezieller Film. Als ich ihn ausgeliehen habe, der Typ hat gesagt, hate it or love it. Dazwischen gibt's nichts. Recht wenig Handlung, eher ein Filmkunstwerk als Unterhaltung. Es ist ein Film über eine kleine Familie und ihre inneren Kämpfe mit Gott. Jedenfalls interpretiere ich diesen Film so. Und damit, ihre Kämpfe damit, von Gott enttäuscht zu sein und vom Leben auch irgendwie. Die Mutter, ihr werdet sie gleich sehen, finde ich gleicht in diesem Film ein bisschen diesem Kleopas und seinem Kumpel. Glauben aus der zweiten Reihe. Sie glaubt mit vollem Herzen, nimmt das sehr ernst, baut ihr ganzes Leben darauf. Und sie beschreibt jetzt, das ist eine Szene aus dem Anfang des Filmes, na, hört ihr einfach mal zu. Der Weg der Gnade. Vielleicht könnt ihr den Zusammenhang noch nicht ganz herstellen, ich erkläre es euch. Der Weg der Gnade, das ist das, was diese Mutter lebt. Sie liebt, erträgt, sie glaubt, treu. Sie vertraut Gott und sie erzieht ihre Söhne mit Liebe. Auch wenn es aus der zweiten Reihe ist. Auch wenn sie nicht die großen Erlebnisse macht. Ihr Glaube ist, das lohnt sich. So, der Weg der Natur, dafür steht der Vater, Brad Pitt in diesem Film. Er sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Das Glück gibt es nicht geschenkt, auch nicht von Gott. Das Leben muss man sich erkämpfen. Und er zieht seine Söhne mit Härte, damit sie hart werden. Diese zwei Wege. Und der wichtigste Satz hier eben gerade war der am Ende. Sie haben uns gelehrt, diese Nonnen, von der sie erzählt, dass die, die den Weg der Gnade gehen, nie ein schlimmes Ende nehmen. Die Mutter glaubt, vertraut und wird enttäuscht. Dieser Brief, den sie ganz zum Schluss bekommt, ist die Todesnachricht ihres mittleren Sohnes. Und darum dreht sich der ganze Film um dieses, dass der mittlere Sohn ums Leben gekommen ist. Gerade der mittlere, der der Mutter so ähnlich war. Gott enttäuscht diese Frau bitter. So, und der Film dreht sich darum, wo ist darin noch das Leben? So. Der Film lässt offen, ob die Mutter ihren Glauben verliert. Der ältere Sohn, er war einmal kurz zu sehen, als er an diesem Seil da spielt. Um den geht es eigentlich. Der verliert ihn nämlich fast. Oder er verliert ihn ganz. Der Film ist ziemlich viel offen, wenn man ihn anschaut. Ja, das bleibt unklar. Er steht jedenfalls die ganze Zeit über zwischen den Lebensauffassungen seiner Mutter und seines Vaters. Die Mutter sagt, vertraue, liebe, glaube, vergib. Und der Vater sagt, kämpfe, sei hart, nimm dir, was du brauchst. Ein Satz von ihm ist, Vater und Mutter, ewig kämpft ihr in mir. Und irgendwie sucht er darin Gott. Irgendwie sucht er zwischen diesen beiden Wegen Gott. Wie ist Gott? Jetzt schauen wir noch einen Ausschnitt an, der ist kürzer. Und da hört jetzt die Stimme dieses älteren Sohnes. Er sucht nach Gott, der ältere Sohn, nach seinem Weg. Er wird den Weg der Härte, der Natur wählen. Kommt mehr nach seinem Vater. Aber noch als Erwachsener, da wird er von Jean Pen gespielt, kommt er noch nicht mit dem klar, mein Bruder ist gestorben. Der Weg des Vertrauens wurde enttäuscht. Doch den anderen Weg, den mein Vater geht, den ich geht, sich einfach so viel nehmen, wie man kann, das Leben selbst in die Hand nehmen, ist auch nicht wirklich seiner, wird nie wirklich seiner, so richtig. Ich habe euch das gezeigt, weil ich dachte, ich glaube, wenn hier Leute sind, die das Gefühl haben, ich habe meinen Glauben verloren oder ich bin dabei, ihn zu verlieren, das hat oft nicht wenig mit unserer Kindheit zu tun. Ich weiß nicht, was du als Kind gelernt hast über das Leben, über Gott. Was ist wenn der Weg, auf den man vertraut hat, an den man geglaubt hat, auf den man gehofft hat, dem man gefolgt ist, wenn dieser Weg sich als enttäuschend herausstellt? Wenn Gott mit diesem Weg zu tun hatte, dann stirbt unter Umständen Gott, wenn sich dieser Weg als enttäuschend herausstellt. Vielleicht hast du mal geglaubt, irgendwann, unerschütterlich, als Kind. Oder noch vor 3 Jahren, weiß ich nicht. Und dann passierte das, was nicht passieren darf oder dürfte, wenn Gott vertrauenswürdig wäre. Und du hast dann gedacht, ich muss jetzt damit leben. Ich muss damit leben, dass Gott entweder nicht da ist oder nicht relevant ist, aber ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen, ohne ihn. Vielleicht ist nicht etwas passiert, so ein Schicksalsschlag. Vielleicht waren es mehr Menschen, Vorbilder, deine Vorbilder, wegen denen du geglaubt hast. Eltern zum Beispiel oder andere. Also du hast nicht nur wegen denen geglaubt, aber auch wegen ihnen. Sie haben dich überzeugt. Das waren die Leute in der ersten Reihe. So. Und dann haben sie sich auf eine Weise verhalten, die so unerträglich war, dass du mit diesen Menschen auch deinen Glauben, für den sie standen, aus deinem Leben verbannt hast. Vielleicht war es anders, vielleicht waren es lauter kleine, schleichende Ereignisse. Gott starb schleichend. Ja, zu viele unbeantwortete Fragen oder zu viele Fragen, auf die du plötzlich ganz neue Antworten gefunden hast, zu viel unerhörte Gebete und so langsam hast du Gott aus deinem Leben verabschiedet und er hat sich nicht gewehrt. Und irgendwann merkst du, er ist weg irgendwie. Vielleicht warst du oder bist du auch ein Mensch in der zweiten Reihe, engagiert, du hast viel getan für Gott, tust es immer noch, für andere tust du immer noch. Du versuchst diesen Weg der Gnade zu gehen, der mehr als an andere denkt als an sich selbst. Du versuchst zu lieben, zu vergeben, all das. Aber irgendwie bist du mehr und mehr enttäuscht. Es lohnt sich nicht, hast du manchmal das Gefühl. Du fragst dich, ob du nur zu feige bist, der Realität ins Auge zu sehen und nach Hause gehen solltest. Ob du nicht nach Hause gehen solltest, wie Kleopas und der andere. Ich weiß, das, was ich heute sage, betrifft manche von euch überhaupt nicht. Euch geht's gerade ganz anders. Manche vielleicht schon. Kleopas und diese andere denken, Jesus war es nicht. Es war eine tolle Zeit, ein toller Mann. So, aber er war nicht der, der wir gehofft haben. Dritter und letzter Punkt. Was geschah in diesem Einfamilienhaus? Am Ende der Story haben diese beiden ja ihren Glauben wiedergefunden und zwar stärker als je zuvor. Was ist da passiert? Was könnte uns passieren? Zuerst mal sind sie ja noch nicht in dem Haus. Zuerst mal ist plötzlich Jesus da und redet mit ihnen und sie merken es nicht. So, das ist verrückt. Sie reden mit Gott, aber sie merken es nicht. Und er spielt den Ahnungslosen und sie kotzen sich aus, schmeißen ihm alles dahin, was sie erlebt haben so. Und er lässt sie in dem Glauben, alles sei verloren. Er denkt, er könnte ja sagen, Leute, ich bin's, nee. Paar Gedanken, die vielleicht für dich hilfreich sind, wenn du deinen Glauben verloren hast oder wenn du deinen Glauben drohst zu verlieren oder wenn du einfach nur solche Zeiten kennst, wo du manchmal in so Löcher fällst. Paar Gedanken, die vielleicht dann hoffentlich hilfreich sind. Erstens, Glauben verlieren und Glauben wegwerfen ist nicht dasselbe. Diese zwei hier, die haben nicht Gott satt, sondern sie trauern, weil sie ihn verloren haben. Das ist ein Unterschied. Sie wollen glauben, aber sie können nicht. Das ist was anderes, als wenn man nicht glauben will. Ich würde sogar sagen, ein solcher Glaube ist gar nicht tot. Ein solcher Glaube hat nur keine Kraft mehr. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, hat Jojo eben dieses Lied. Hast du das selbst geschrieben? Weiß es nicht. Also da ging es darum, ne? Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Ich würde sogar der 10. Chance sagen. Glaube, der glauben will, aber nicht mehr kann, ist nicht tot. Das ist gut zu wissen, wenn man selber nicht mehr glauben kann. Das Zweite, Gott redet vielleicht mit dir, ohne dass du es merkst. Vielleicht schon längst, vielleicht jetzt gerade. Also diese beiden, die reden mit Gott und merken es nicht. Sie sitzen eigentlich plötzlich in Reihe 1 und merken es nicht. Gott wendet sich ihnen längst wieder zu. Dir vielleicht auch. Vielleicht macht dir dieser Gedanke Mut. Könnte sein, dass Gott mit mir redet. Und ich merke es nicht. So, was sagt Jesus den beiden eigentlich? Er versucht ihnen zu erklären, wie das, was sie da erlebt haben, wie sie das einordnen können. Wenn du deinen Glauben verloren hast oder wenn du ihn zu verlieren drohst, ich glaube, dann brauchst du auch das, Hilfen zu verstehen, warum ist das passiert, was da passiert ist. Darauf hat man nicht immer eine Antwort. Vielleicht mehr noch wenigstens den Versuch dessen. Wie kann ich das, was ich da erlebe, und Gott zusammen denken? Geht es überhaupt? Diese Frage, warum ist etwas passiert? Es hilft nicht, wenn wir sie einfach nur wegschieben und sagen, ja, warum, kann keiner beantworten. Glaub trotzdem. Ich finde, es ist schlimm, wenn man ganz simple Antworten auf die Warum-Frage gibt. Aber die Warum-Frage hat wenigstens einen Versuch verdient, das zu beantworten, zu verarbeiten. Wie kann ich das zusammen denken? Und Jesus hat lang mit den beiden geredet und muss vielleicht mit uns sehr, sehr lange reden. Also ich glaube, das ist wichtig, aber den Glauben bringt es noch nicht zurück. Die beiden sagen nachher, hey, da hat doch unser Herz gebrannt. Also das, da passiert etwas in ihnen, aber den Glauben bringt es noch nicht zurück. Jesus sagt so, ihr seid zu träge, könnt ihr euch nicht aufraffen? So, warum könnt ihr euch nicht aufraffen? Da ist noch keine Kraft, um wieder zu glauben. So, erst in dem Haus ändert sich etwas. Jesus tut so, als wolle er weitergehen. Ich habe gedacht, hoppla, Jesus schwindelt. Also wenn ihr irgendwann mal ein Beispiel dafür sucht, dass Jesus sogar mindestens einmal in seinem Leben so ein bisschen geschwindelt hat. Hier wäre ein Beispiel. Es wird manchen nicht gefallen, aber mir gefällt sowas. Keine Lüge, ne? Aber er täuscht was an. Er will natürlich von ihnen hören, hey, bleib. Und das sagen sie dann auch. Und dann sitzen sie zusammen in dem Einfamilienhaus und essen zusammen. Jesus nimmt ein Brot, betet und bricht es. Und da erkennen sie ihn wieder. Nicht in den ganzen Erklärungen vorher, die ihnen vielleicht geholfen hat, irgendwas mit dem Kopf zu verstehen, aber jetzt erst erkennen sie ihn wieder, in dieser einfachen Handlung, in einer einfachen Tat. Und ich glaube, das Besondere ist, das hatten sie ihn oft tun sehen. Dieses Gebet hatten sie ihn oft beten hören. Also, damit sie Gott erkennen, muss er nicht einen Menschen gesund machen. Das haben sie vielleicht auch oft irgendwie mitgekriegt. Er muss nicht feurig predigen, er muss nicht mal übers Wasser laufen, sondern er bricht Brot, ziemlich simpel. Das hat er oft früher gemacht. Das hatten sie oft mit ihm gemacht, zusammen sein und essen. Daran erkennen sie ihn wieder. Glauben wiederfinden bedeutet in dieser Geschichte Gott wiedererkennen. Gott wiedererkennen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nachvollziehen kannst, aber für mich fühlt sich das ein bisschen, wenn ich mich da reinfühle, so an wie sie sitzen in ihrem eigenen Haus, aber in dem Moment, wo er das Brot bricht, haben sie das Gefühl, hey, wir sind zu Hause. Das war immer ein bisschen bei Gott zu Hause sein, wenn wir zusammen gegessen haben, wenn er das Brot brach. So. Und jetzt ist das wieder da. Wir erkennen ihn wieder. Meine Frage, woran würdest du Gott wiedererkennen? Woran würdest du Gott wiedererkennen? Was müsste er tun, damit du ihn wiedererkennst? Alle deine Probleme lösen? Ich weiß nicht. Alles, dass alles plötzlich wieder gut ist oder so? Dass der Mensch zurückkehrt, den du verloren hast? Dass Gott die Zeit zurück... Müsste er das tun? Oder an welcher kleinen Tat würdest du Gott wiedererkennen? An dem Punkt habe ich überlegt, irgendwie kann ich jetzt gar nicht mehr so viel mehr sagen, weil ich glaube, dass du Gott wiedererkennst, das hat zur Voraussetzung, dass Gott irgendwas tut bei dir. Und ich kann dir nicht sagen, was das ist. Ich kann dir sagen, wenn ich nachdenke, woran ich Gott wiedererkenne. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Woran ich Gott wiedererkenne, das hat ganz oft bei mir mit anderen Menschen zu tun. Also zum Beispiel mit Freunden zusammen sein, die auch ihren Weg durchs Leben suchen, die auch versuchen, diesen Weg der Gnade zu gehen, die auch enttäuscht wurden und die trotzdem weitergehen oder so. Und manchmal, wenn ich mit so Leuten zusammen bin, manchmal, dann denke ich, und wenn ich mutig bin, sage ich es auch, wenn ich mutig und ein bisschen sentimental drauf bin, dann sage ich es auch, irgendwie in uns hier erkenne ich Gott wieder. Nicht, dass da einer aussieht wie Gott, aber etwas an dem hier, was wir hier haben, das erinnert mich an Gott. Gott ist da, hier ist mehr da. So. Also das hat oft mit anderen Menschen zu tun. Da ist dann nichts Großartiges passiert, aber mein Glaube ist wieder gestärkt. Manchmal sind es kleine Dinge, die geschehen. Also ich meine wirklich die sehr kleinen Dinge, also die mit Sonnenstrahlen zu tun haben oder mit Musik oder mit Lachen oder so. Manchmal ist es einfach ein Buch, was ich lese. Und in dem, was ich lese, merke ich, dieser Autor versteht mich. Und wie dieser Autor Gott beschreibt, ich erkenne ihn wieder. Ich erkenne ihn wieder und es stärkt meinen Glauben. Manchmal sind es auch Orte, die du aufsuchst. Weiß nicht, ob du so Orte kennst, an denen Gott zu wohnen scheint. Also mir ist klar, dass Gott überall ist, aber es gibt so Orte, wo es vielleicht, wo du Gott mal begegnet bist. Und wenn du wieder dorthin gehst, ist es wieder da. So, was ich sagen will, ich glaube nicht, dass je größer unsere Enttäuschung ist, je größer das, was passiert ist, je schlimmer, desto größer muss das Ereignis sein, in dem wir Gott wiedererkennen. Also für eine richtig bittere Enttäuschung brauchen wir schon mal ein großes Wunder. Bei Kleopas, ne, ist es nur das Brot. Ich denke, je schlimmer das Ereignis, desto länger wahrscheinlich vorher das Reden, das Verstehen, das Versuchen zu verstehen, das Durchtrauern und Durchdenken, das Verarbeiten, das irgendwann annähern. Ja, so. Aber weil der Glaube nie völlig gestorben ist, weil da jemand glauben will, aber nicht mehr kann. Deswegen, glaube ich, braucht es manchmal nur einen kleinen Funken. Und Glaube entsteht wieder und ist wieder da, ist geschenkt praktisch. Bei mir jedenfalls ist das so. So, ich komme zum Schluss. Was mir noch wichtig ist jetzt, Kleopas und sein Kumpel oder Sohn, wer auch immer, erkennen Gott wieder, aber sie finden nicht einfach zu ihrem alten Glauben zurück, ja, sondern zu einem neuen. Gott und Jesus ist nicht der Alte, den sie von vorher kannten. Er ist es schon, aber ihr Bild von ihm ist ein neues jetzt. Zum Beispiel haben sie gelernt oder lernen müssen, Schmerz und Tod scheinen nötig zu sein, damit Gott diese Welt retten kann. Das ist für sie ein völlig neuer Gedanke. Vielleicht auch Schmerz und Tod scheint etwas zu sein, ohne dass es auch in unserem eigenen Leben nicht abgeht. Das gehört irgendwie dazu. Das zentrale Symbol des Christentums ist das Kreuz. In diesem Film sagt ein Pfarrer in einer Predigt, die gar nicht so schlecht ist, finde ich, er sagt, wir glauben, der Wind trägt uns immer. Das wird er nicht. Das ist hart. Das wird er nicht. So. Letzte Woche haben wir einen Jungen beerdigt, Thomas, der 15 war und der geglaubt hat. Und der diesen Weg der Gnade gegangen ist, die ganze Familie. Und trotzdem ist das passiert, dass ein Junge mit 15 stirbt. Also der Weg der Gnade, sie lernen, das ist nicht einer, auf dem alles gut geht. Gott handelt irgendwie manchmal so anders, als wir das denken. Hier ja handelt er auch überraschend frei irgendwie. Also überraschend merkwürdig ein bisschen, wie Jesus sich hier verhält. Ne? Versteckt am Anfang, sagt er gar nicht, wer er ist. Dann tut er so, als ob er weitergehen wollte. Also gibt sich stundenlang nicht zu erkennen. Merkwürdig. Und dann ist er, die Geschichte endet ja so, dass er plötzlich weg ist. Ist auch nicht nett. Plötzlich weg. So, anderes zu tun. Ich nehme an, dieser Jesus, den sie jetzt da wiedererkannt haben, der ist ihnen auch irgendwie ein bisschen fremd. Ein Jesus, an den man sich gewöhnen muss. Aber trotzdem rennen sie zurück in die Stadt und erklären das den anderen, weil sie wissen, okay, wir sehen Jesus anders, aber weil wir wissen, er ist doch da. Wir sind nicht die Typen, die enttäuscht nach Hause gehen und jetzt müssen sie eben selber schauen, wie sie mit dem Leben klarkommen, sondern wir sind die Typen, die Gott sieht und die doch nicht alleingelassen sind von ihm. Das ändert alles. Gott wiedererkennen in deinem Leben, erkennen, er ist doch da. Das ändert alles, selbst wenn die Umstände sich nicht ändern sollten. Das reanimiert deinen Glauben wie so ein 1000 Volt Defibrillator. So, das ist das, was ich dir wünsche im nächsten Jahr, dass du eine Home Story erlebst, in der du Gott wiedererkennst. Und jetzt machen wir eine Minute, sind wir einfach ruhig. Und Aufgabe, versuch mal, wenn es so Momente gibt, versuch mal zu erinnern an Momente oder Zeiten in deinem Leben, wo dir Gott näher war als jetzt. Oder wenn du jetzt sagst, ich kann mit diesem Gott gar nichts mehr anfangen, wo das so war, wenn es das gibt. Versuch mal, dich daran zu erinnern. Vater, ich bitte dich für die unter uns, die glauben wollen und nicht können, die ihren Glauben verloren haben oder drohen, ihn zu verlieren. Und für uns, die wir immer wieder das kennen, dass unser Glaube wackelt. Ich bitte dich, dass du etwas tust, woran wir dich erkennen können. Und wenn es nur ein Brot ist, was bricht. Ich bitte dich, dass du etwas in unserem Leben tust, was uns zeigt, dass du da bist und dass du uns nah bist und uns nicht vergessen hast. Ich bitte dich, dass du unseren Glauben wieder erneuerst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.